Jahr. Das 60. Jahr war stillschweigend erschienen und bereits im Lande, als ich aus den Bergen zurückkam. Es war zunächst gar nicht auszumachen, denn alte und neue Kriege wüteten wie zuvor. Der Sommer war wieder zu heiß, die Bussarde lagen wieder in der Höhe auf Lauer, der Rabe folgte mir mit den Blicken, und die Maria Saaler war noch immer böse auf Thomas Bernhard, der im Tonhof aus- und eingegangen war, aber in Holzfällen Tiraden auf die Bewohner gedichtet hatte. Er war in Ungnade gefallen und noch immer nicht begnadigt. Jahrzehnte nach seinem Tod noch nicht begnadigt, sodass die Thomas Bernhard Lesereise nach Ohlsdorf abgesagt werden musste, wo sein Bauernhof zu besichtigen gewesen wäre. Und sogar in den Tonhof kamen nur einige wenige, als ich ausgewählte Stellen aus jenem Buch vortrug, zu feiner Saxophonmusik. Und in den Gesprächen kam zutage, dass kein Unterschied gemacht wurde zwischen den persönlichen Erfahrungen eines Autors und der Literatur, die er schreibt. Undankbar wird ihm vorgeworfen. Lesende waren immer wieder geneigt, Textstellen auf bestimmte Ereignisse im Leben des Autors zurückzuführen und psychologisch zu deuten. Deswegen schreibt er so, deswegen schreibt er das. Die Literatur als schriftlicher Traum gewissermaßen, der Leser als Psychologe und Traumdeuter. Geht das auch bei der Malerei? Das informell als Beziehungsproblem? Oder Wohnarchitektur als Rache von Enttäuschten? Es war aber zunächst kein anderes Jahr als etwa jenes, als ich bloßfüßig in der Stadt ging und am Gehsteig Hundstrümmern ausweichen musste und meine Schwester mir in der Rettungszelle die Haare schnitt, die der Donaukanal fortspülte. Oder jenes, als ich in Malawi einen Panzer bestieg, um den versunkenen Palast König Echnatons zu sehen, denn es gab keinen Bus dorthin. Eigentlich sind sich die Jahre gleich, bevor wir sie einfärben und uns aneignen. Und ich habe einmal ein ganzes Jahr damit verbracht, mit dem Fahrrad, zu Fuß und sogar am Bauch kriechend den Auwald zu durchkämmen. Ich befreundete mich dabei mit kleinen Tieren und großen Bäumen. Die Freundschaften überschreiten die Jahre. Also besser Freundschaften zählen als Jahre. Und wenn sie unzählbar sind, wie die kleinen Amphibien, die sich im Dunkeln und Feuchten verstecken, dann auf das Gegenwärtige schauen, auf das Fischlein, das nach den Futterkörnern schnappt, für die es getanzt hat. Ja, das tun meine Bitterlinge, sie tänzeln entlang der Scheibe, wenn sie sehen, dass ich da bin. Sie rufen mich ohne Worte, und ich verstehe sie und erfülle ihren Wunsch. Wenn Kinder da sind, lasse ich sie die Fischlein zählen, sie stehen niemals still. Du siehst nie alle, eine schwierige Aufgabe. Ich frage, ob alle da sind. Die Kinder fragen nach ihren Namen. Fritz, so heißen sie alle. Es ist kein Unterschied zwischen ihnen. Niemand kann sie unterscheiden, außer ihrem Schöpfer und ihrem Partner, wenn sie verliebt sind. Ändern sie Farbe und Gestalt, dann kennen sie einander und lassen sich unterscheiden. Die Liebe schafft Individualität. Das bunte Männchen umtänzelt das silbrige Weibchen, das einen Liegeschlauch hinter sich herzieht, um die Eier abzulegen in der Teichmuschel. Und bald schwänzeln dutzende winzige Fischlein zwischen den Scheiben. Ein Dreiecksverhältnis, asymmetrisch. Symmetrie ist keine Voraussetzung für Liebe, vielleicht zuweilen eine Erleichterung. Aber häufig wird die Symmetrie in Asymmetrie verschoben, um die angebliche Liebe zu erhalten. Lieber herabschauen als Auge und Auge aufrecht gegenüber. Bei meinen Schulkindern vergesse ich oft ihr Alter. Wenn wir sitzen, sind wir in Augenhöhe. Erst am Schultor erschrecke ich, wie klein sie sind. Bei mir waren sie groß. Ich höre ihnen zu, wie Erwachsenen, und rate bei beiden, was sie meinen. Ich habe kein festes Programm. Das macht mich den Behörden verdächtig. Ein je nachdem Lehrer braucht ein großes Repertoire. Mein Repertoire bin bloß ich und mein Geist. Mein Repertoire als Prediger ist die Schöpfung und Gottes Wort. Das wissen die Behörden und sind misstrauisch. Die Schöpfung ist unberechenbar. Gottes Wort ist nicht einschätzbar und jeden Tag neu. Woche für Woche ringe ich um das Wort für die Gemeinde. Welches ist das Wort für sie? Wie kann ich es ausdrücken? Der Diakon erzählt mit kräftiger Stimme von der Wallfahrt nach Mariazell. Zu zweit sind sie darauf losgegangen und haben ihre Quartiere unterwegs gefunden. Ein Bauer mit Sohn kam erst am Abend mit dem Traktor. Es wäre nichts frei, das Schild gelte nur für den Sommer. Schließlich habe er ihnen ein Leintuch hingelegt und allmählich erfuhren sie seine ganze Geschichte von der verstorbenen Frau und den verbliebenen Söhnen. So habe sich jeden Tag eine Geschichte gefügt, erzählt er. Eine Fügung jeden Tag. Und die Gitarre, die am Sofa lehnt, klingt von der Stimme, obwohl die Saiten verstimmt sind. Vom Berg Sinai erzählt er, wie er mit der Reisegruppe im Morgengrauen hinaufgestiegen ist für den Sonnenaufgang. Von meinem alleinigen Aufstieg um Mitternacht erzähle ich, wie ich oben im Schlafsack gelegen bin und von der Reisegruppe geweckt wurde, die den Sonnenaufgang sehen wollte. Aber wie ich mit dem Bus nach Fayyid gefahren bin, erzähle ich nicht. Ich wollte die Stelle sehen, an der Moses das Schilfmeer durchquert hatte zwischen den Bitterseen bei Ebbe, bevor die Flut kam und der Suezkanal gebaut wurde. Von der Körpersprache erzähle ich nicht. Als ich im fremden Land lernte, mit den Augen zu hören und zu achten, wohin einer blickt, wenn er dir ein Angebot macht, oder wie er den Kopf hält, wenn er deine Frage beantwortet. So habe ich gelernt, wem man vertrauen kann inmitten der Fremde. Seinen Blick, seine Haltung, seiner Stimme. Was für Stimmen! Anstrengungslos sprechen sie mit der anderen Straßenseite im Verkehrsgewühl der Großstadt. Nicht erzähle ich, wie der junge Student mit den runden Brillen, der im Bus neben mir saß, mich danach fragte, wie man eine Frau befriedigt und glücklich macht, und ich ihm weibliche Anatomie erklären sollte. Auf einem Notizblock habe ich ihm Skizzen gezeichnet, den wir auf den Oberschenkeln liegen hatten, auf den Sitzen im Bus. In Fayyid sah ich große Schiffe lautlos den breiten See durchqueren und in den schmalen Kanal eindringen. Danach die Holzboote der Fischer mit den querliegenden Segeln. Und schließlich habe ich Fisch gegessen an der Hafenmauer. Ich hatte auf einen der angebotenen Fische gezeigt und bekam danach den ausgewählten gegrillt auf einem Teller. Und am Klappstuhl aß ich Fisch mit den Fingern und wühlte im weichen Fleisch und fühlte leicht jeden spitzen Widerstand. Ich war verbunden mit dem Fisch und dem Meer, mit Mose und mit dem Diakon. Das Land, das Meer und die Berge waren Teil eines größeren Raumes, eines verheißenen Raumes. Auch Echnaton wird ihn gekannt haben. Hat er sich doch auch zu einem Einzelnen gemacht und die Reihe verlassen? Mach den Raum groß, sagt Victoria. Hinter deinem Kopf ist ein Schacht, hinauf und hinunter. Ich singe, ich töne. Was macht die Zunge? Die Zunge soll an der unteren Zahnreihe sein, mich schwindelt, soll leicht heranrollen, sagt sie, wie Meereswellen ins Boot plätschern, sage ich. Wu-u, 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 singt sie vor, wu-u, 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 wiederhole ich. Was macht die Schulter? Lass sie hängen. Du brauchst für hohe Töne keine erhobenen Schulter. Sie singt vor, ich singe nach. Ich töne, sie singt, ich höre die Scheiben schwingen, ich singe und spüre die Schädeldecke. Lass den Kehlkopf unten, sagt sie. Wie soll ich das machen? Stell dich vor den Spiegel. Ihre Übungen sind ein Schuhlöffel in den größeren Raum. Wenn ich wo anstoße, stehen wir auf einem Bein. Dann vergesse ich den engen Durchlass. Oder wir singen die Melodie tiefer. Oder wir trommeln auf das Schlüsselbein. Wir legen die Hände auf die unteren Rippen und spüren sie wie Flügel auf- und zuklappen. Wir atmen in den unteren Rücken. Wir hängen unser Skelett am Schädel auf einen Haken. Dann stehst du ganz gerade. Ich stehe am Boden auf den Ballen, als würde ich mich abstoßen. One pill makes you larger and one pill makes you small. Sing das nicht herunter. Erzähl es mir. Das ist eine spannende Geschichte. Sei der Erzähler. An old cowboy went riding out on a dark and windy day. Hänge es zusammen wie die Kleider auf der Wäscheleine. Upon a ridge he rested as he went along his way. Sag A und halte die Handflächen gerade. Sag E und halte sie so. Sag O und halte sie zueinander. Sag U und halte sie nach vorn. A, E, O, U. Upon a ridge he rested. Zwischen ridge und he ist ein Abstand. Das sind zwei Wörter. Upon a ridge he rested as he went along his way. Sing die ganze Strophe. Auf welchem Ton endest du? Versuch's noch einmal. Vergiss nicht zu atmen. Was macht deine rechte Hand? Wo ist die Zunge? Leg die Zunge ins Bett des Unterkiefers. Sie braucht gar nicht herzusehen. Sie hört meine Verspannungen. Sie sieht meine Atmung. Ich fliege als Pilot hoch über den Wolken. Muss 100 Armaturen kontrollieren. Die Lage der Zunge und ihren Spannungszustand, die Körperhaltung, die Knie nicht gestreckt, den Kopf aufrecht, den Kehlkopf unten, die Atmung bis hinunter, die Rippen weit, den Ton über das Gaumendach nach vorn, nicht in die Nase, den Mund schmal öffnen, den Blick nicht zur Decke, 100 Armaturen, 1000 Koppelungen, falsche Koppelungen lösen, hoher Ton und Blicke nach oben, falsch, Blicke geradeaus. Kopple die Vokale mit den Handflächen, das ist deine Fernsteuerung. Das sind Höhenruder und Querruder. A ist die gerade Fläche und so weiter. Und jetzt die Melodie, der Rhythmus, sobald das Instrumentarium bereit ist. Auf welchem Ton landest du? Ich sehe keine Filme mehr. Ich war schon lang nicht im Kino. Fernseher habe ich nicht. Nicht einmal mehr Krimis. Ich sehe die ersten Minuten. Sieh die Schauspieler, die Atmosphäre, mehr brauche ich nicht. Ich weiß schon, wie es weitergeht. Ich muss nicht mehr in alle Verwicklungen hineingehen. Wozu jedes Mal diese Verwicklungen? Immer die gleichen Drehbücher. Gibt es keine anderen Drehbücher? Wozu immer wieder diese Eigenarten der immer gleichen Schauspieler? Ihre Blicke, ihre Gesten, die Stimmen. Die Stimmen der Skifahrerinnen sind ein Notruf. Sie überschlagen sich in der Stimme. Sie pressen die immer gleichen Antworten auf die immer gleichen Fragen heraus. Wo haben Sie diese Hundertstel liegen gelassen? Im Falsett sagen Sie mit dem allerernstesten Blick, ich muss noch schneller werden, daran muss ich arbeiten, wie eine Beichte. Kommentatoren als Priester, hohe Priester der Nation. Wenn Sie jemanden befragen können, den Bundeskanzler, die Frau Ministerin mit dem altglatten Sprechgesang, ohne irgendwo anzustreifen, jeder Einwand schon vorweggenommen, kritisch hinterfragen als neues Beichthören. Die Fußballer, wir haben uns so bemüht, wir haben zu wenig gekämpft. Warum es nicht gereicht hat? Wir hätten Tore schießen müssen. Ha, wozu sich das ansehen? Ich höre nur ausgesuchte Sendungen im Radio. Schöne Moderatorinnenstimmen. Diese Frau möchte ich kennenlernen. Zeitgenössische Musik, keine Redesendungen mehr. Diese Meinung, jene Meinung. Im Auto höre ich kein Radio, ich höre Stille. Ich höre Stimmen, nicht im Radio, im Geist. Verlass das Gerede, ohne den Kontakt zu den Stimmen zu verlieren. Ich folge Verwicklungen in realen Menschenbegegnungen. Das genügt für den Tag. Das ist mehr als genug für eine Lebenszeit. Ich lese nicht mehr alles im Feuilleton. Ich habe ein paar bevorzugte Autoren. Ich lasse mich überraschen durch neue Perspektiven, durch eine neue Sprache. Aber ich wähle aus. Ich selektiere. Meine Neugier hat sich verändert. Love is a burning thing and makes a fiery ring. Zuweilen brenne ich für ein Buch, aber selten ein theologisches. Die sind wie Filme. Nach wenigen Minuten, nach 5 oder 10 Seiten, weißt du, wo das hingeht. Ich will überrascht werden. Ich verfolge Spuren zu einer neuen Einsicht. Wenn du deine Erwartungen erfüllt haben willst, hör mir nicht zu. Komm nicht zu unseren Gottesdiensten. Lass dich nicht mit mir ein. Mach keine Reise mit mir, da drohen Abenteuer. Sieh dir lieber Serien an und halte dich an Erfolgsautoren. Da weißt du, was du hast.